Antisemitismus klingt so vornehm oder vermeintlich wissenschaftlich, es ist aber Hass auf Jüdinnen und Juden, dass der sich in dieser Weise Bahn bricht, obwohl eben die Grundsituation so klar ist, wo der Aggressor ist und wo die Unschuldigen, das besorgt mich natürlich sehr. Das zeigt eben, dass Menschen einen tief sitzenden Judenhass haben, auch das noch unterstützen können, was diese Terrororganisationen Hamas macht. Und dem müssen wir natürlich jetzt auch begegnen.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Liebe Salon 5 ZuhörerInnen, ich bin Salon 5 Jugendreporterin Aileen und heute rede ich mit dem Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, Dr. Felix Klein, über den Krieg im Nahen Osten. Bitte stellen Sie sich einmal selbst vor.
Ja, mein Name ist Felix Klein. Ich bin seit Mai 2018 Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus.
Vielen Dank. Also jetzt mal ganz direkt gefragt, welche Auswirkungen hat denn der Krieg im Nahen Osten auf Deutschland?
Ja, der Krieg und die Spannungen im Nahen Osten haben direkte Auswirkungen auf deutsche Straßen. Es gibt in verschiedenen deutschen Städten Demonstrationen für Israel, wo sich Menschen solidarisch zeigen mit den Menschen, die in schrecklichster Weise umgekommen sind, Opfer von Terrorangriffen wurden. Es gibt aber auch Unterstützung für die palästinensische Seite, wogegen erstmal nichts zu sagen ist. Natürlich ein gutes Recht von jedem hier in Deutschland, jeder Person, jeder sich für die Rechte auch von Palästinensern einzusetzen. Das unterstütze ich auch. Aber leider hat die Hamas, das ist die Terrororganisation, die diese schrecklichen Angriffe jetzt zu verantworten hat, Sympathisanten hier in Deutschland. Und die sorgen dafür, dass sich Menschen freuen, dass andere Menschen eben in Israel umgebracht wurden. Es wurden Süßigkeiten verteilt. Es wird Hass auf Israel und Hass auf Juden verbreitet in schlimmster Weise. Und leider werden auch jüdische Einrichtungen in Deutschland angegriffen. Synagogen, Schulen, Gemeindezentren. Und das führt leider dazu, dass jüdische Menschen Angst haben. Viele schicken ihre Kinder nicht mehr in den Kindergarten oder in die Schule, weil sie eben Angst um ihre Sicherheit haben.
Wie schätzen Sie denn allgemein die pro-israelischen und pro-palästinensischen Demonstrationen in Deutschland ein?
Also es gibt die pro-israelischen Demonstrationen begrüße ich natürlich sehr, weil sie klar machen, hier geht es nicht um einen normalen Krieg. Auf der einen Seite ist Israel eine Demokratie, die vielleicht auch ihre Defizite hat, wie alle Demokratien. Kein System der Welt ist perfekt. Aber es handelt sich eben um eine Demokratie, wo Meinungsfreiheit herrscht, wo die Menschen in Freiheit leben können, in einem demokratischen System. Und auf der anderen Seite ist eine Terrororganisation, die Hamas, die seit vielen Jahren die den Gazastreifen im Griff hat, wo autoritäre Strukturen sind und wo Hass geschürt wird und wo die eigene Bevölkerung unterdrückt wird. Hamas herrscht im Gazastreifen und dort herrscht eben keine Meinungsfreiheit, ist keine Demokratie. Und die Hamas hat wirklich ohne Rechtfertigung, ohne Ankündigung in feiger, gemeiner Art und Weise jetzt diesen Angriff auf Israel gestartet. Und das machen die Demonstrationen auch klar, die sich für Israel aussprechen. Bei den Demonstrationen, die sich für die palästinensische Seite einsetzen, ist das leider nicht immer so. Viele sehen das schon richtig, aber eben einige begrüßen das, was die Hamas gemacht hat, schüren Hass auf Jüdinnen und Juden und dem müssen wir mit allen unseren Mitteln entgegentreten.
Ist das denn immer so offensichtlich überhaupt zu erkennen, ob das jetzt, sage ich mal, für eine Terrororganisation spricht oder halt eben für Palästina?
Also ich glaube schon, die große Mehrheit der palästinensischen Bevölkerung ist ja also friedliebend und will auch kooperieren oder beziehungsweise will ein gutes Leben haben, wie ja eigentlich alle Menschen auf der Welt. Das ist ganz normal. Leider haben aber radikale Kräfte, insbesondere im Gazastreifen, eben im Moment die Macht in der Hand. Und die Hamas wird unterstützt von ausländischen Kräften, zum Beispiel aus vom Iran, von der Hisbollah, das ist auch eine Terrororganisation, die vor allem im Libanon, aber auch in Syrien aktiv ist. Und das müssen wir klar machen, dass das eben nicht geht. Die Hamas ist eine sehr gut organisierte Vereinigung, die über Strukturen verfügt, in vielen Ländern, auch in Deutschland leider. Und wir müssen wirklich klar unterscheiden, wir können aber auch unterscheiden zwischen der Hamas und der großen Mehrheitsbevölkerung von Palästinensern. Natürlich gibt es Sympathisanten, die gut finden, was die Hamas tut, ohne hier anzugehören. Und die müssen wir natürlich erreichen und denen sagen, die Hamas bietet keine gute Zukunft für die palästinensische Bevölkerung. Es wäre wirklich sehr viel besser, wenn im Gazastreifen eben auch Demokratie herrschen würde oder zumindest ein System, das den Menschen Frieden und Wohlstand bringt.
Also Sie hatten es ja gerade auch eingangs schon erwähnt, dieser Krieg hat den Antisemitismus in vielen Bereichen neu entfacht und davon ist auch Deutschland betroffen. Beispielsweise hatten Sie ja auch schon erwähnt, gab es jetzt einen Anschlagsversuch auf eine Berliner Synagoge. Und das ist ja auch nicht alles. Seit dem Angriff der Hamas wurden bereits 200 antisemitische Fälle in Deutschland registriert. Was denken Sie, handelt es sich hierbei um ein altes Problem, was noch nicht genug bekämpft wurde? Oder wie genau ist diese neue Welle nun zu erklären?
Ja, es ist doch zunächst einmal erschreckend zu sehen, bei dieser eindeutigen Situation, also eine Terrororganisation greift Demokratie an und da werden unschuldige Menschen wirklich in barbarischster Weise getötet. Babys wird der Kopf abgehackt, Leute, also enthauptet. In schlimmer Weise werden völlig unschuldige Menschen getötet. Und dass man sowas nicht verurteilt, widerspricht ja auch jedem menschlichen Empfinden, wie ich finde. Das zeigt, dass da drunter sozusagen unter diesem menschlichen Empfinden ein tiefer Hass auf Israel, auf Jüdinnen und Juden besteht, der sich jetzt in dieser Weise äußert. Übrigens, Antisemitismus ist nur eine verbrämte Form oder ein verbrämtes Wort für das, was es eigentlich ist, nämlich Hass auf Jüdinnen und Juden. Das hat historische Gründe, dieses Wort, aber das müssen wir nochmal ganz klar sagen. Antisemitismus klingt so vornehm oder vermeintlich wissenschaftlich, es ist aber Hass auf Jüdinnen und Juden, dass der sich in dieser Weise Bahn bricht, obwohl eben die Grundsituation so klar ist, wo der Aggressor ist und wo die Unschuldigen. Das besorgt mich natürlich sehr. Das zeigt eben, dass Menschen einen tief sitzenden Judenhass haben, auch das noch unterstützen können, was diese Terrororganisation Hamas macht. Und dem müssen wir natürlich jetzt auch begegnen.
Kann man sich denn irgendwie herleiten, woher das kommen könnte? Ich meine, Deutschland hat ja vor allem auch eine Geschichte mit Judenhass und es ist dann trotzdem jetzt 2023 immer noch passieren kann. Wie kann man sich das denn erklären?
Ja, Antisemitismus ist rational gar nicht erklärbar, muss man auch sagen. Also überhaupt Diskriminierung jeglicher Form, also auch Rassismus, Antiziganismus, Frauenfeindlichkeit, das ist ja alles im Grunde völlig irrational, wenn man das sich überlegt. Und gerade in Deutschland, wo wir die extremste Form von Antisemitismus hatten, nämlich die gipfelte in der systematischen Ermordung von 6 Millionen Menschen, ist es schwer verständlich zu akzeptieren, dass es noch Judenhass gibt überhaupt in unserer Gesellschaft. Und das liegt aber daran, dass der Judenhass sich eben weiterentwickelt hat, auch nach der Shoah, also auch nach 1945, immer wieder neue Formen gefunden hat und gerade mit der Gründung des Staates Israel, insbesondere in arabischen Staaten, dann sehr starke Verbreitung gefunden hat. Und der Antisemitismus, den wir jetzt hier in Deutschland vor allem sehen in den letzten Tagen, rührt ja daher. Ja, da Menschen sprechen Israel das Existenzrecht ab und sind eben der Auffassung, dass alles getan werden muss, um diesen Staat zu vernichten. Es wird skandiert hier auf Demonstrationen in Deutschland, dass eben das Land zwischen Fluss und dem Meer, also zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer, frei sein soll, das heißt frei von Juden. Und das ist ja praktisch auch der Aufruf, Jüdinnen und Juden zu ermorden. Und genau das hat die Hamas, diese Terrororganisation, von der jetzt dieser Angriff ausging, in der Gründungscharta. Hamas ruft die Menschen auf, weltweit Jüdinnen und Juden zu töten. Und das ist so aggressiv, da müssen wir etwas dagegen tun. Die machen übrigens keinen Unterschied zwischen Israelis und Jüdinnen und Juden woanders. Also deswegen wird auch dieser Terror, dieser Konflikt direkt auch auf deutsche Straßen eben verlagert.
Nun ist auch viel von sogenanntem israelbezogenen Judenhass die Rede. Können Sie vielleicht für all diejenigen, die noch nie von diesem Begriff israelbezogener Judenhass gehört haben, erklären, was genau er denn bedeutet?
Ja, also Antisemitismus heißt eben Hass auf Juden, nur weil sie Juden sind. Und das kann man auch projizieren auf den Staat Israel. Nur weil es diesen Staat Israel gibt, nur weil es diesen Staat gibt, der ja maßgeblich auch von Jüdinnen und Juden bestimmt und bewohnt wird, wird das verlagert. Dieser israelbezogene Antisemitismus ist deswegen so erfolgreich in unserer Gesellschaft, weil natürlich, sagte es ja schon, Israel auch Dinge tut, die kritikwürdig sind, wie gesagt, jede Demokratie, zum Beispiel die Siedlungspolitik im Westjordanland ist eine kritikwürdige Politik, auch aus meiner Sicht. Und das führt dazu, dass viele Teile in der deutschen Bevölkerung auch Sympathie haben für eine kritische Sicht auf Israel. Hiergegen ist erst einmal nichts zu sagen, aber das Problem ist eben, dass diese kritische Sicht oftmals überschritten wird und Israel das Existenzrecht abgesprochen wird, Israel delegitimiert wird, als Apartheidstaat bezeichnet wird zum Beispiel. Und das ist dann wirklich problematisch. Und das klingt jetzt auch so erstmal so abstrakt, aber es führt eben leider dazu, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland dafür verantwortlich gemacht werden, was Israel tut. Also ein Land, auf dessen Politik sie überhaupt keinen Einfluss haben als Deutsche. Und deswegen ist dieser israelbezogene Antisemitismus so problematisch, weil er sich eben auch hier auswirkt, auf Menschen auswirkt, die hier leben, die da überhaupt nichts dafür können, was Israel tut. Oder auch die Menschen, die in der Synagoge beheimatet sind, auf die jetzt der Brandanschlag in Berlin erfolgt ist. Ja, die haben ja mit Israel erstmal nichts zu tun, außer dass sie vielleicht gewisse Affektionen dafür, dass sie das Land haben. Aber sie haben keinen Einfluss auf das, was in Israel tut. Und deswegen ist dieser Hass auf Israel so gefährlich, weil er eben auch überall sich auswirken kann.
Gibt es denn darüber hinaus noch weitere Formen von Antisemitismus und Judenhass?
Ja, die traditionelle Form von Antisemitismus ist eigentlich religiös begründet. Antijudaismus gibt es schon seit vielen Jahrhunderten in Europa. Also die Abgrenzung von der Ursprungsreligion, das Christentum ging ja aus der jüdischen Religion hervor, man grenzte sich ab und verunglimpfte deswegen auch die Juden, sie seien borniert und ewig gestrig. Das sieht man in vielen Darstellungen an Kirchen. Da gibt es oftmals so zwei Frauenfiguren, die an Kircheneingängen sind. Ecclesia, also die strahlende Kirche mit dem Abendmahlskelch auf der einen Seite, und Synagoga, also eine Frauenfigur, die mit Augenbinde sozusagen und mit zerbrochenem Schwert gezeigt wird, die eben zeigt, die Juden sind die ewig Gestrigen. Es gibt sogenannte Judensau-Darstellungen in Kirchen, ganz schlimm. Also Schweine sind im Christentum, aber auch im Judentum verpönt, gelten eigentlich auch als der Sinnbild des Teufels. Und diese Formen von Antisemitismus gab es auch noch nach der Reformation. Martin Luther hat sehr stark judenfeindlich geschrieben. Und der Judenhass wurde eben im 19. Jahrhundert verbunden mit Rassetheorien, die ja auch völlig verbrämt sind. Und das führte zum rassischen Antisemitismus. Den gibt es heutzutage zum Glück nicht mehr so stark. Aber in Deutschland ist eben leider eine Form von Antisemitismus verbreitet, die es sonst nirgendwo gibt, in keinem anderen Land, nämlich die Gräueltaten der Nazis kleinreden und relativieren. So nach dem Motto, naja, so schlimm war das doch gar nicht. Und wir müssen auch erstmal einen Schlussstrich ziehen unter das Gedenken an die Gräueltaten der Nazis. Das nennen wir sekundären Antisemitismus, der eben diese schrecklichsten rassischen Gräueltaten der Nazis relativiert. Das ist auch eine Form von Antisemitismus, der verhöhnt oder relativiert ja auch das Leid der Opfer. Vielleicht als ganz konkretes Beispiel: In der Corona-Pandemie haben sich einige Menschen bei Demonstrationen den gelben Judenstern angeheftet, um sich zu vergleichen als Ungeimpfte mit den Juden im Dritten Reich. Das verhöhnt und relativiert eben das Leid der Juden im Nationalsozialismus, und das ist eine ganz klare, auch eine moderne Form von Antisemitismus.
Können sich Jüdinnen in Deutschland in Anbetracht dessen denn noch sicher fühlen? Fühlen sie sich aktuell sicher?
Also der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat vor wenigen Tagen noch einmal betont, dass Deutschland ein sicheres Land für Juden sei. Darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut. Auf der anderen Seite sehen wir, dass jüdische Einrichtungen geschützt werden müssen, jetzt gerade vor dem Hintergrund der Ereignisse in den letzten Tagen, dass einige jüdische Familien ihre Kinder nicht mehr in den Kindergarten oder auch selbst in die Schule schicken, obwohl ja Schulpflicht herrscht. Also da sieht man, dass bei einigen die Sorge schon wirklich sehr groß ist. Wir müssen wachsam sein. Ich finde es sehr gut, dass Polizei und Sicherheitsbehörden wirklich sensibler sind als früher, dass auch Demonstrationen, bei denen Straftaten zu erwarten sind und Hass verbreitet wird, auch verboten werden können. Also das ist gut, aber es ist natürlich kein haltbarer Zustand. Wir müssen sehen, dass wir auch mit unserer Präventionsarbeit dem entgegenwirken, also aufzuklären über das Judentum, Begegnungen schaffen und auch nochmal klar machen, Jüdinnen und Juden sind ganz normale Menschen, vor denen man keine Angst haben muss, die denken und fühlen wie alle auch. Wir müssen auch wirklich denen den Boden entziehen, die hier Hass schüren und sogenannte Verschwörungstheorien verbreiten, die also sagen, Jüdinnen und Juden bestimmen die Geschicke der Politik, der Medien oder der Banken. Dass diese Verschwörungsmythen sind übrigens auch eine moderne Form von Antisemitismus, die aber eigentlich uralt ist, aber eben wie immer wieder neue Form findet. Das ist wichtig, was auch gesehen wird von vielen Menschen aus der jüdischen Gemeinschaft, ist, dass es auch viel Solidarität gibt in Deutschland für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland und auch für Israel, das ja nun angegriffen wurde von einem Terrorregime.
Also Stichwort Verschwörungsmythen. Leider verbreiten die sich ja auch sehr schnell in den sozialen Medien. Vor allem auf TikTok habe ich das Gefühl, findet man immer mehr etwas dazu. Und da frage ich mich einfach, wieso wird das denn nicht vorher eingestellt oder wieso wird das nicht runtergenommen? Also wie kann sich das auch so schnell entfachen? Wie können diese Verschwörungsmythen überhaupt so lange an der Öffentlichkeit bleiben und auch so viel Zuspruch gewinnen? Also wie extremieren sich die Leute da?
Also erst einmal ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich Verschwörungsmythen verbreiten, gerade in Zeiten der Krise. Das haben wir in vergangenen Krisenzeiten immer wieder gemerkt, auch die Geschichte hat gezeigt, dass die Menschen anfälliger werden für solche irrationalen Erklärungsmuster. So würde ich mal die Verschwörungsmythen nennen. Das ist ja das Bedürfnis der Menschen, Erklärungen zu finden nach den Ursachen, für die Ursachen für negative Entwicklungen wie Krieg, wie auch wirtschaftliche Nachteile oder auch die Pandemie. Ja, da greifen Menschen, wollen irgendwie wissen, warum es so ist, und der Antisemitismus bietet halt seit Jahrhunderten eben immer diese falschen und einfachen Antworten, also falsche Antworten auf komplexe Fragen. Das ist der Antisemitismus in so einer Form von Verschwörungstheorien oder Mythen eher. Es ist ja keine Theorie, sondern eher Verschwörungsquatsch, muss man ja sagen. Hier ist es aber so, dass so etwas erstmal natürlich in unserer Demokratie nicht verboten ist. Man kann ja von seiner Meinungsfreiheit Gebrauch machen. Erstmal ist Antisemitismus auch kein Straftatbestand. Zum Glück, muss man sagen, denn dann hätten wir einen Gesinnungsstaat, der die Gesinnung steuern will. Und das will, glaube ich, keiner. Also man darf sowas erstmal behaupten, also bis zu einer gewissen Grenze. Wenn es dann strafrechtlich relevant wird, kann man auch das verbieten, wenn man zum Beispiel den Holocaust leugnet. Also sagt, es hat gar nicht stattgefunden, die Vernichtung von 6 Millionen Menschen. Das ist ein Straftatbestand in Deutschland. Aber also viele Dinge sind eben nicht strafbar, die vorher sind. Und dann müssen wir trotzdem sehen, dass auch die Meinungsfreiheit auch dann noch Grenzen hat, wenn Hass und Hetze in dieser Form verbreitet werden. Und wir haben seit einigen Tagen jetzt auch ein Instrument, nämlich das Gesetz für diese digitalen Dienste. Das hatte vorher das sogenannte Netzwerke-Durchsetzungsgesetz auch zum Gegenstand, nämlich Hass und Hetze, die verbreitet werden, müssen gestoppt werden und innerhalb von 24 Stunden müssen die Internetplattformen oder die Foren, auf denen so etwas zu lesen ist, verpflichtet werden, das zu löschen, so Russland zu nehmen. Und jetzt dieses neue Gesetz verpflichtet die Internetplattformen sogar, die IP-Adressen derer, die das verbreiten, an die Polizei weiterzugeben. Also dass auch ermittelt werden kann, wenn vor allem strafbare Inhalte verbreitet werden. Auch Volksverhetzung ist strafbar, Beleidigungen sind strafbar. Und das müssen wir auch sehen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Inhalte eben strafbar sind, die und dass strafbare Inhalte, Entschuldigung, auch dann eben sanktioniert werden. Und ja, da sind wir alle aufgerufen, auch wir Bürgerinnen und Bürger, das möchte ich noch sagen, wer Antisemitismus wahrnimmt in seinem Umfeld, sollte darauf hinweisen und auch entsprechend das melden.
Es wurden ja ebenfalls israelische Flaggen verbrannt und auch antisemitische Sprüche häufen sich. Und es werden sogar Häuser mit Davidsternen markiert. Wie reagiert die Politik darauf?
Also, Verbrennen von ausländischen Fahnen, jetzt nicht nur der Israel-Fahne, sondern jeder Fahne, ist mittlerweile ein Straftatbestand. Das war mein Vorschlag vor 3 Jahren, der angenommen wurde. Das kann verfolgt werden, wird bestraft. Das Markieren von Graffiti, sozusagen Davidsternen auf Hauswänden auch, das ist Sachbeschädigung. Das ist aber nur besonders perfide, weil das ja natürlich die schlimmsten Erinnerungen an die düstersten Zeiten unserer Geschichte wachruft, dass eben Häuser, in denen Jüdinnen und Juden leben, markiert werden. Das haben die Nazis gemacht und das ist wirklich besonders perfide. Und das auch das kann man strafrechtlich ahnden, aber hier müssen natürlich auch die Ermittlungsbehörden wach sein und auch die Bevölkerung sagen, hilfreich zur Seite stehen. Noch einmal, wer Antisemitismus sieht, kann das melden. Wir haben ein Meldeportal eingerichtet, das nennt sich www.report-antisemitism.de. Ist in sagen im englischsprachigen Raum auch verbreitet, aber eben auch bei uns kann man auf Deutsch niedrigschwellig Antisemitismus angeben und melden. Und nur dann bekommen ja die Täter auch Gegendruck, wenn sowas angegeben wird, wenn wir auch Anzeigen erstatten. Denn sonst geht alles so weiter. Also die fehlende Grenze und die fehlenden Widerspruch nehmen Täter ja immer als Zustimmung wahr. Und das darf nicht sein.
Wenn man jetzt einen Fall unter dieser Website melden würde, wie lange würde es dann dauern, bis man nochmals kontaktiert werden würde oder bis man diesen Fall sozusagen löst und den Täter ermittelt?
Also es geht sehr schnell. Es gibt überall Mitarbeitende der Recherche- und Informationsstelle RIAS, die dort dann die Menschen kontaktieren. Man muss natürlich auch bereit sein, dann seine Daten anzugeben, wobei das absolut geschützt ist. Es ist also eine zivilgesellschaftliche Organisation RIAS, also private Leute, die dann die Menschen kontaktieren, die das angegeben haben. Das geht sehr schnell. Also innerhalb von einem Tag bekommt man dann meistens einen Anruf oder eine Mail und kriegt Unterstützung, auch manchmal rechtliche Beratung, dass man eben dann doch aufgefordert wird, zur Polizei zu gehen. Und manchmal helfen auch die Mitarbeitende direkt dann beim Gang zur Polizeidienststelle.
Ich finde es auch super, dass es dann ja so niedrigschwellig ist und anscheinend auch geschützt mit den Daten. Denn können denn Menschen, die eben sich für so etwas stark machen, gegen diesen Judenhass anzugehen, denn auch damit rechnen, angegriffen zu werden?
Also das hören wir leider immer wieder, aber wir haben viele Möglichkeiten, auch diese Menschen zu schützen. Dass zum Beispiel, wenn sie dann eine Anzeige erstatten, kann man jetzt auch, also muss man nicht seine Heimatdatenschrift sozusagen angeben, sondern kann die Adresse von RIAS oder von einem anderen Verein als Kontaktadresse angeben, sodass man geschützt bleibt. Denn wenn es zu Strafverfahren kommt, bekommt ja auch der Täter dann Einsicht in die Akte. Und wenn da eine Wohnadresse drinsteht, kann es schon mal dazu kommen, dass diese Menschen auch angegriffen werden. Aber wir haben Sorge dafür getragen, dass sie geschützt werden. Also das ist wirklich wichtig. Es erfordert Mut, das ist keine Frage. Aber das ist wichtig, denn es geht ja hier um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch darum, eine Minderheit zu schützen.
Dankeschön, dass Sie es nochmals erwähnt haben, da ich mir wirklich vorstellen kann, dass viele BürgerInnen die richtige Mentalität bereits besitzen, aber sich nicht trauen, sich zu melden, sich auch vielleicht unsicher sind, ob das, was die gerade erleben oder sehen, tatsächlich Antisemitismus ist, ob es ernst genommen wird oder nicht. Und da finde ich diese Website eine super Möglichkeit. Aber auch nochmals zu Politik und neben der Website. Welche Maßnahmen werden denn ergriffen, um gegen diesen Judenhass vorzugehen? Sowohl von der Bundesregierung als auch von anderen, vielleicht auch einzelnen Organisationen?
Ja, wir brauchen eine gute Mischung zwischen repressiven Maßnahmen und präventiven Maßnahmen. Also Repressionen haben wir ja schon besprochen. Es muss also ganz klar sein, dass Antisemitismus sanktioniert wird und schnell sozusagen, dass die Leute Gegendruck bekommen, sowohl von Polizei und Staatsanwaltschaften, aber nicht nur, zum Beispiel von Fußballvereinen auch, wenn im Stadion antisemitische Parolen gegrölt werden oder der Hitlergruß gezeigt wird, sollte da nicht nur die Polizei reagieren, sondern auch der Fußballverein natürlich. Und das passiert. Also es gibt viele Organisationen auch außerhalb sozusagen der staatlichen Stellen, die sich fit gemacht haben und vorbereitet haben, um auch repressiv gegen Antisemitismus vorzugehen. Auch bei Schulen gibt es Maßnahmenkataloge, die das machen. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich Prävention betreiben, also Aufklärung betreiben. Menschen mit Juden und Jüdinnen zusammenbringen, auch nochmal klar machen, das ist ein ganz normaler Teil unserer Gesellschaft. Bildung und Erziehungsfragen sind in unserem Föderalsystem bei den Ländern verortet. Da kann ich als Bundesbeauftragter nicht so viel machen. Aber ich habe auch eine Struktur ins Leben gerufen, nämlich eine Bund-Länder-Kommission von allen Antisemitismusbeauftragten, die es mittlerweile überall in Deutschland gibt. Und da reden wir über Strategien, über die Vermittlung von jüdischem Leben und dem Judentum im Schulunterricht, in den Schulbüchern. Und es gibt auch tolle Projekte. Eines heißt Meet a Jew, wo junge Jüdinnen und Juden in Schulen gehen, wo es eben keine jüdischen Schülerinnen und Schüler gibt. Und die erzählen einfach mal von ihrem Leben, was sie essen und trinken, welche Musik sie hören. Und da merken alle, naja, die sind ja wie alle auch. Das ist nichts Besonderes sozusagen. Und das ist sehr schön. Also diese Projekte funktionieren sehr gut, aber wir brauchen natürlich noch viel mehr davon.
Also Sie haben ja gerade auch erwähnt, dass Sie nach Antisemitismus in Schulbüchern suchen. Wie viel finden Sie da denn?
Es wird oftmals unbewusst natürlich, werden Klischees verbreitet. Also wenn Sie zum Beispiel sehen, es gibt in Religionsbüchern immer wieder Darstellungen, wenn das Judentum erklärt wird, sieht man nur Fotos, es ist dann bebildert mit orthodoxen jüdischen Männern oder Jungs. Aber das Judentum ist ja völlig vielfältig. Es gibt ganz viele Jüdinnen und Juden, sehen jetzt so aus wie wir beide. Also das sieht man denen gar nicht an. Die meisten Juden in Deutschland, die Männer, tragen keine Kippa auf dem Kopf oder die viele Frauen auch keine David-Sternkette oder so. Und das muss man also auch nochmal klar machen. Also dieses unbewusste Verbreiten von Klischees oder ein Kapitel in einem Religionsbuch informiert über jüdisches Leben heute und das erste Foto, das man sieht, ist ein Foto vom Holocaust-Denkmal in Berlin mit einer Rose drauf. Also jüdisches Leben heute wird bebildert mit einem Symbol von jüdischem Sterben. Also das ist unbewusst natürlich nur gemacht, aber hier müssen wir wirklich aufklären. Ich könnte die Liste jetzt fortsetzen. Es ist bewusst natürlich, verbreitet niemand antisemitische Klischees in Schulbuchverlagen, aber unbewusst leider doch. Und hierzu haben wir jetzt auch eine Arbeitsgruppe gegründet, der Kultusministerkonferenz mit der Bund-Länder-Kommission, der Antisemitismusbeauftragten und dem Zentralrat der Juden, der eben die dafür sorgen soll, dass diese Klischees nicht mehr verbreitet werden.
Würden Sie denn sagen, dass diese Maßnahmen insgesamt gute Erfolge erzielen oder stockt es da noch etwas?
Ja, solche Erfolge sind natürlich erst nur mittel- und langfristig zu sehen, aber ich glaube schon, dass sich auch das Bewusstsein und die Sensibilität, dass Antisemitismus ein Problem ist, deutlich gesteigert haben. Als ich mein Amt antrat, waren 20% der Deutschen der Auffassung, dass Antisemitismus ein gravierendes Problem für die deutsche Gesellschaft ist. Dieser Wert hat sich erhöht auf nahezu 70%. Und wir sehen es ja jetzt auch in den Medien jeden Tag, dass das eben jetzt nichts Theoretisches ist, sondern sich äußert. Auch die Medien stärker hin und wir haben eben doch Strukturen geschaffen, die ich habe ja einige jetzt erwähnt, die uns in die Lage versetzen, dass wir auch wirklich strategischer und systemischer auf Antisemitismus reagieren und nicht immer nur direkt auf die einzelnen Vorfälle. Aber also das müssen wir natürlich machen. Wir sehen auch, dass das auch Erfolge zeigt, gerade bei der Repression. dass eben Polizei und Staatsanwaltschaften besser reagieren als noch vor einigen Jahren. Und die Erfolge bei der Präventionsarbeit, die sehen wir natürlich erst mittel- und langfristig.
Wird die Polizei und die Staatsanwaltschaft denn nochmal extra sensibilisiert für dieses Thema? Oder
gibt ja, so ist es auch. Ja, so ist es. Also auf Initiative der Beauftragten gegen Antisemitismus der Bundesländer ist jetzt der Umgang mit Antisemitismus und übrigens mit Rassismus systematischer Teil der Polizeiausbildung überall in Deutschland. Denn der Kampf gegen Antisemitismus scheitert ja oftmals schon daran, dass er gar nicht erkannt wird von der Polizei. Also wenn jemand ruft, Israel ist unser Unglück, Zionismus stoppen, dann ist das antisemitisch schon von vornherein. Da muss man das wissen als Polizeibeamter oder Polizeibeamtin. Und hierfür ist Sorgen getragen. Auch gibt es Fortbildungsangebote für die Justiz. Und in der Juristenausbildung habe ich auch dafür gesorgt, dass jetzt die Befassung mit dem NS-Unrecht systematischer Bestandteil der Ausbildung wird. Und da kann man eben viel ablesen. Also wie man Volksverhetzung annimmt, wie auch Beleidigungsdelikte zu behandeln sind. Also wir tun schon viel, aber es könnte natürlich noch mehr sein und vor allem könnten die Maßnahmen auch noch schneller umgesetzt werden.
Wie sollte man denn mit solchem Judenhass umgehen, wenn man selbst als Jude oder Jüdin betroffen ist?
Ja, also erstmal widersprechen, auch hoffen und auch einfordern, Solidarität einfordern von anderen und es auch angeben. Wie gesagt, bei der Meldestelle RIAS, bei der Webseite, die ich genannt habe, denn wir müssen das sichtbar machen, was Realität ist in Deutschland. Und auch noch einmal darauf hinwirken, dass ein Angriff auf jüdische Menschen eigentlich ein Angriff auf unsere Demokratie ist, auch auf uns alle. Denn die Geschichte hat gezeigt, die Aggression endet nicht bei Juden, sondern es geht dann weiter. Wenn man bei Judenhass das gewähren lässt, dann geht es weiter. Bei den Nazis war es auch so, erst wurden Juden getötet oder angegriffen, dann Sozialdemokraten, Kommunisten, es ging immer weiter, kirchliche Kreise etc.
Glauben Sie, dass sich in Zukunft diese Anschläge häufen oder mindern werden?
Ich bin natürlich voller Hoffnung, dass wir das Problem des Antisemitismus wirklich besser in den Griff bekommen, dass die Menschen sehen, dass die Gesellschaft wehrhaft ist und dass dann die antisemitischen Straftaten zurückgehen. Wir haben ja immerhin auch einen Rückgang zu verzeichnen von 2022 eben Bezug auf 2021 um über 12%. Das ist ein gutes Zeichen, aber es ist noch lange nicht genug.
Vielen Dank, Herr Klein. Also, liebe Salon 5 ZuhörerInnen, meldet Antisemitismus, falls er euch selbst oder Angehörigen zukommen sollte. Und traut euch, wie wir hier aus dem Gespräch gehört haben, gibt es mehrere Möglichkeiten dazu und ihr seid auf jeden Fall nicht allein. Meldet euch gerne. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bedanke mich für das Gespräch. Tschüss.
Ich danke auch. Alles Gute.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.